Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Chris Rehse. Er ist der Founder und CEO von Neotief, ein Unternehmen, über das habe ich neulich schon mit Tina Dreimann gesprochen von Better Ventures im Rahmen von Investments und Exits. Das Unternehmen hat gerade eine Pre-Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen und es geht, und das ist vor allem wichtig, um die Volkskrankheit Alzheimer. Das ist ein Thema, das viele von euch betreffen könnte, viele von uns betreffen könnte. Gerade im Zuge einer überalterten Gesellschaft ist das natürlich ein Thema. Jeder möchte alt werden, aber auch gesund bleiben. Hier kommt eine spannende Lösung, die uns dabei helfen möchte. Deswegen hier kommt Chris Rehse, der Founder und CEO von Neotief.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool, sehr schön. Wir gehen eigentlich ins schöne Magdeburg, denn bei uns ist Chris Rehse, der Gründer und CEO von Neotief. Hallo Chris.
Hallo, grüß dich Jan.
Ja, freut mich, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Tina Dreimann über euch schon mal ausführlich gesprochen, weil ihr gerade eine sehr stattliche Pre-Series A abgeschlossen habt in Höhe von 10 Millionen. Aber du hast mir jetzt vielleicht zur Korrektur noch, du hast gerade gesagt, du bist aber heute in Berlin, weil ihr auch noch ein Berliner Büro habt, ne?
Genau, dadurch, dass wir im ganzen auf dem ganzen Bundesgebiet rekrutieren, haben wir noch die Möglichkeit, in Berlin Leute unterzubringen.
Genau. Ja, und ich habe dich im Vorgespräch schon vorgewarnt und du hast auch den Podcast neulich schon gehört. Ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht drin in dem Thema, weil das schon ein sehr spezielles Thema ist, finde ich, in dem euch da und auch, ja, es hat ja jetzt nicht nur positive Aspekte, aber ja, ihr bringt eine Lösung zu einem großen Problem hoffentlich, ne?
Genau, also das ist natürlich, wie du schon sagst, ein sehr stigmatisiertes Thema, Alzheimer. Keiner hat dazu ein richtiges Bild. Und wir versuchen halt auch, ja, gegen das Stigma zu arbeiten, Aufklärungsarbeit zu leisten und Lösungen in den Markt zu bringen, genau.
Vielleicht mal angefangen damit, wie kommt man auf die Idee, sich mit diesem Markt zu beschäftigen? Ist das euer Background?
Genau, also das ist, wir sind jetzt nicht typisch mit einer puren Business-Idee gestartet, dann beim Fundraising. Wir haben tatsächlich seit 2010 an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg basierend auf Bildgebung funktioneller Magnetresonanztomographie versucht, Hirnareale besser zu verstehen, die als erstes von der Alzheimer-Erkrankung betroffen werden. Wir haben dort hochauflösende Bildgebungen halt genutzt und in dem Kontext über langjährige Studien Hirnareale entdeckt, die als erstes von der Alzheimer-Pathologie, das ist halt ein ziemlich langes Stadium, betroffen sind, und haben dann darauf basierend Gedächtnistests entwickelt, diese validiert in nationalen und internationalen Studien. Und hätten dann auch, sage ich mal, in der Wissenschaft bleiben können und auch im Magnetresonanztomographen bleiben können, haben dann aber gesagt, wenn wir flächendeckend eine Lösung anbieten wollen, dann bietet sich an, die Gedächtnistests aus dem MRT rauszuholen und auf eine digitale Lösung zu packen, die dann schlussendlich jetzt gerade auf Tablet und Smartphone zur Verfügung stehen.
Vielleicht, also so, du hast gerade gesagt, stigmatisiert, aber hol uns doch vielleicht trotzdem mal kurz ab. Warum ist Alzheimer ein Thema? Also warum gab es bis dato noch oder gibt es immer noch keine richtigen Lösungen dagegen? Es gibt ja, und vielleicht auch damit, ich will nicht von der Marktgröße sprechen, aber wie viele Betroffene gibt es denn jedes Jahr?
Genau, also unsere Zielgruppe ist vor allem, Gedächtnisstörungen besser beschreiben zu können in einem Diagnostikumfeld. Hier arbeiten wir vor allem mit Ärztinnen und Ärzten und dann den Patienten zusammen. Und wir haben aktuell in Deutschland pro Jahr 9 Millionen Deutsche. Die gehen proaktiv zu Ärztinnen und Ärzten und fragen, ob ihre Gedächtnisstörung, die sie wahrnehmen, ja, irgendwelchen Krankheiten zugrunde liegen oder ob das ein normaler Alterungsprozess ist.
9 Millionen?
9 Millionen, genau.
Wahnsinn. Okay, und also ich höre mal raus, jetzt gerade sagst du, das ist quasi die gesamte Summe an Menschen, die vermuten und einfach nur Sicherheit haben möchten, ob das überhaupt damit zu tun hat. Das heißt, da ist aber auch bei 9 Millionen Menschen möglicherweise die latente Angst erstmal vorhanden, es könnte Alzheimer sein.
Genau, also was wir halt fokussieren, wie ich schon angedeutet habe, die Alzheimer-Erkrankung zieht sich über mehrere Jahre hinweg. Also bei vielen ist das Stigma im Kopf. Das geht erst, ich nenne jetzt ganz trivial Zahlen, erst mit 75, 80 los. Das ist aber ein Trugschluss. Die Erkrankung an sich startet schon 15, 20 Jahre vorher. Und genau in diesem Stadion besteht die Chance, dann auch frühzeitig ja, Therapien zu entwickeln, beziehungsweise das auch als Risikofaktor zu sehen, Und diesen Risikofaktor auch, wenn es um andere Indikationen geht, zum Beispiel Hypertonie, also Bluthochdruck oder Diabetes, müssen die Patienten anders eingestellt werden. Oder wenn sie eine OP haben, müsste man normalerweise, wenn man weiß, man hat mild kognitive Gedächtnisstörungen, in Klammern sagt man nochmal MCI, Klammer zu, das müsste man normalerweise mit dem Narkosearzt oder der Ärztin besprechen. Und das sind halt Themen, die wir halt ja in den Sektor bringen wollen. Schlussendlich ist das Ziel, dass die Leute verstehen, dass das Gehirn auch ein Organ ist und man kann, wenn Risikofaktoren bestehen, diesen Risikofaktoren entgegenwirken und somit hoffentlich die Progression, dass es dann in eine Alzheimer-Erkrankung abrutscht, herauszögern.
Wie läuft euer Prozess da ab?
Genau, normalerweise ist es so, dass die Patientinnen und Patienten ärztlichen Rat aufsuchen. Im aktuellen Kontext, vor allem im hausärztlichen Umfeld. Dort wird dann ein Gespräch stattfinden. Die Lösung wird den Patienten angeboten. Die Patienten gehen dann nach Hause, laden sich die App runter, haben von der Ärztin oder vom Arzt einen Zugangscode bekommen, geben den ein, werden dann ongeboardet in die App und führen dann über 3 Monate hinweg einmal wöchentlich einen circa 10-minütigen Test durch. Wir testen über 3 Monate hinweg, um auch Schwankungen herauszunehmen. Die Kognition schwankt natürlich, wenn ich mal schlechter geschlafen habe, schlecht gegessen habe etc. pp. Und diese Schwankungen wollen wir rausnehmen, deswegen messen wir über einen längeren Zeitraum. Anschließend kann der Patient sich einen Befundbrief erstellen auf der App und diesen Befundbrief dann entweder ausdrucken oder an die Ärztin, an den Arzt schicken. Und dort wird dann eine Einschätzung vorgenommen, liegen hier milde kognitive Störungen vor oder nicht. Also wir geben sozusagen einen Composite-Score aus, der darauf hinweist, ob diese Gedächtnisstörungen ernst zu nehmen sind, in eine Krankheit abrutschen können oder ob Entwarnung gegeben kann.
Klingt aber noch recht aufwendig, ne? Weil ich hatte jetzt gerade, als du gesagt hast, 9 Millionen haben quasi Angst davor, betroffen zu sein. Die logische Reaktion wäre ja zu sagen, eigentlich müsste man diesen 9 Millionen ja quasi Sicherheit geben und eine Lösung an die Hand geben. Das wäre ja dann quasi der Weg zu euch, ne? Aber wahrscheinlich ist das einfach vom Aufwand her nicht abbildbar, ne?
Also die 9 Millionen laufen ja bei den Ärztinnen und Ärzten auf. Ja. Und unsere Lösung wird aktuell erstattet von Gesundheitsversicherern.
Aha.
Wir haben Projekte mit Pharmaunternehmen, also mit den Top 5. Und wir arbeiten sehr eng mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, vor allem auch gern in Verbünden. Und sehen hier den Schulterschluss auch dann zu uns, weil nochmal, wir haben eine sehr stigmatisierte Krankheit hier. Wir sprechen auch von Digitalisierung in diesem Kontext. Und hier müssen wir den Schulterschluss suchen zwischen diesen 4 Stakeholdern und im Mittelpunkt die Patientin, den Patient sehen. Und bisher können wir von großen Erfolgen sprechen. Wir haben nach dem Launch Ende letzten Jahres mittlerweile 5.250 Nutzer, die vor allem im Versorgungskontext, in klinischen Studien und in sogenannten Bürgerforschungsprojekten unsere App nutzen. Ziel ist es jetzt in 2023 über 10.000 Nutzerinnen und Nutzer zu generieren in Deutschland.
Was sind so die Herausforderungen für euch jetzt gerade? Also und vielleicht auch damit verbunden, wie groß kann man sowas insgesamt mal aufziehen? Das ist ja auch nicht nur ein deutsches Thema, ne? Wir reden, die 9 Millionen betrifft jetzt Deutschland gerade.
Genau. Also das ist Deutschland ist insofern ein interessanter Markt, dass wir eine der demografisch betrachtet eine ältesten Bevölkerung haben. Deswegen ist die Krankheit halt im Vordergrund. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum damals das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE, gegründet wurde, um Lösungen in den Markt zu bringen, weil wir wissen, wir haben dieses demografische Problem in Deutschland. Wir arbeiten sehr eng mit dem DZNE zusammen in verschiedenen Studien und haben eine strategische Partnerschaft. Und entsprechend wollen wir aber auch, wie du schon sagst, international gehen. Wir sind aktuell in klinischen Studien in Schweden und in den USA unterwegs, in sehr renommierten Studien, um dort Validierungsthemen zu betrachten und streben auch an, einen FDA-Prozess für die Zulassung in den USA anzustreben. Wir haben in Deutschland die MDD-Klassifizierung 1, später dann MDR 2a. Und erfüllen auch alle Datenschutzanforderungen und sehen somit geringe bis mittlere Anforderungen, FDA-Approval zu erzielen im kommenden Jahr. Und das ist einer der Hauptpunkte, warum wir das Investment auch erhalten haben. Und wir sehen halt ein sehr starkes Konsortium, das einfach auch uns nochmal bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns auch der Herausforderung als Wissenschaftsausgründung Lösungen in dem Alzheimer-Kontext anzubieten.
Ist es denn eigentlich als Wissenschaftsausgründung schwieriger, Kapital aufzunehmen? Lass uns mal vielleicht über die Finanzierungsrunde sprechen. Ne? 10 Millionen Euro klingt ja wirklich super. Aber das Marktumfeld gerade ist schwierig und dann seid ihr eben nochmal, sagen wir, ihr habt ein bisschen anderen Approach vielleicht als die typischen Digital-Startups, ne?
Genau, also man muss sagen, in Deutschland, ich habe jetzt auch mehrere Jahre im Wissenschaftstransfersektor gearbeitet, in Deutschland als auch in den USA. Und man muss schon sagen, in Deutschland haben wir ein sehr gutes Umfeld durch Bundes- als auch Landesförderungen. Die Universitäten verstehen auch immer mehr von Wissenschaftstransfer. Man bekommt schneller Lösungen, um die IP dann schlussendlich auch wirtschaftlich zu verwerten. Und wir haben am Anfang zum Beispiel Exist-Forschungstransfer bekommen, ein Non-Dilutive Grant, wo man den ersten De-Risk durchführt, was ist dann natürlich für VCs interessant ist, weil dann nicht mehr dieses hochgradige Risiko am Anfang ist. Und hatten dann natürlich durch den Hightech-Gründerfonds die ersten großen Investments und konnten jetzt in der Runde, die wir jetzt im Oktober abgeschlossen haben, erstmalig auch internationale Investoren für uns gewinnen. Und schlussendlich, der Markt ist gigantisch, Alzheimer. Es ist nach wie vor Risiko betrachtet, aber allein die Zahl, dass 9 Millionen Deutsche pro Jahr proaktiv ärztlichen Rat aufsuchen, um herauszufinden, ob die Kognition halt krankheitsbedingt ist, der Kognitionsverlust. Und der Markt ist halt immens. Und wenn man auch schaut, dass interessante Entwicklungen auch im Therapiefeld durch Pharma national als international durchgeführt werden, ist das Upside-Potential bei Alzheimer halt gigantisch.
Und wie weit könnt ihr da jetzt alleine gehen, also auf diesem Weg? Ist euer Ziel hinterher da irgendwie so eine weltweite, eine globale Pharma-Brand aufzubauen? Oder ist es eher so, dass ihr irgendwann mal zwangsläufig oder auch vielleicht hoffentlich übernommen werdet von einem Pharma-Unternehmen?
Also aktuell gucken wir uns die komplette Patient-Journey an. Das heißt, unsere DNA sind die kognitiven Tests. Das heißt, egal, ob ich nicht pharmakologische Prävention betreibe oder pharmakologische Prävention betreibe, der Endpunkt, um nachzuweisen, dass die präventiven Maßnahmen oder Therapien erfolgreich sind oder nicht, ist die Kognition zu messen. Und aktuelle Paper-Pencil-Tests können so frühphasig, also in den milden kognitiven Gedächtnisstörungen, einfach nicht sensitiv genug messen und herausfinden, ob die Kognition stabil ist, fällt, etc. pp. Und das ist unser Core und wir versuchen aus diesem Core auch in der Vertikale zu bleiben, die Tests schneller zu machen, gegebenenfalls weitere Biomarker-Tests zu implementieren. Aber wir schauen uns auch die horizontale Ebene an, die dann wiederum die Patient-Journey betrifft, Richtung Prävention, dass man sich anschaut, ob man Angehörige mit reinholt, etc. pp. Bis hinten raus, Companion Diagnostic, sollte es zu einer Zulassung von einer Therapie geben.
Jetzt habt ihr natürlich in eurem Segment, in dem ihr unterwegs seid, das ist eigentlich ziemlich dankbar, finde ich, ne? Weil man hat so einen schönen Purpose eigentlich. Ne? Gibt es aber auf der anderen Seite auch so Downsides, wo man sagt, boah, das ist nervig. Also vielleicht Bürokratie ist wahrscheinlich so ein Thema. Du hast ja gesagt, ihr werdet von Krankenkassen erstattet. Das kann ja schon ein langer Weg auch gewesen sein bis dahin. War das so? Und was gibt es noch an anderen Themen, die einen vielleicht so täglich nerven?
Es ist viel Aufklärungsarbeit, weil wir müssen halt gegen das Stigma Alzheimer angehen, also auch Digitalisierung. Ich meine, das ist in aller Munde. Wie sehr und wie gut wird das akzeptiert im Gesundheitssektor? Schlussendlich ist es aber so, unser Ansatz, den Schulterschluss zu suchen und nicht jetzt auf einmal mit einer Hohrücklösung rauszugehen und zu sagen, Ärztinnen und Ärzte müssen das jetzt nehmen, Patientinnen und Patienten müssen das jetzt nehmen, Gesundheitsversicherer müssen das erstatten. Wir versuchen halt vorher zu verstehen, wo sind gesundheitsökonomische Herausforderungen für Gesundheitsversicherer? Warum, wie könnte man Pharma unterstützen, Therapien in den Markt zu bringen? Wie können wir Ärztinnen und Ärzte unterstützen, vor allem im hausärztlichen Sektor, weil sehr frühzeitig, sehr oft Patientinnen und Patienten zum Spezialisten, zum Neurologen oder Psychiater geschickt werden oder in Gedächtnissprechstunden geschickt werden, da dann wiederum die Pipeline verstopfen, obwohl sie gegebenenfalls gar nichts haben. Also wir wollen sozusagen die Hausärztinnen und Hausärzte enablen, weil die 9 Millionen Leute können nicht alle zu einem Neurologen oder Psychiater rennen. Und deswegen versuchen wir halt, das ins hausärztliche Umfeld zu bringen. Und das kann ich nur nochmal betonen, wichtig ist für uns der Schulterschluss mit allen Stakeholdern. Das hat uns bisher Erfolg gebracht und wird uns auch in Zukunft weiter in Erfolg bringen.
Wer sind denn eigentlich so eure Vorbilder? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid kein typisches Startup, aber gibt es irgendwie Unternehmer, an denen ihr euch orientiert?
Wir schauen uns schon, es ist halt, wir werden natürlich sehr oft in den Digital Health Sektor gesteckt, weil im Endeffekt sieht jeder nur in Anführungsstrichen die App. Und die ist relativ einfach bedienen, aber die Wissenschaft dahinter, dass wir da über 10 Jahre Grundlagenwissenschaften gemacht haben, 5 Jahre Wissenschaftstransfer etc. pp., das sieht ja keiner. Und deswegen vergleichen wir uns dann schon oft auch mit Biomarkern, versuchen uns auch eher am Biotech zu orientieren. Der unser Anspruch selber, da wir viel in dem Sektor gearbeitet haben und nach wie vor arbeiten und unsere Partner da auch hohe Reputationen haben, ist halt, den Qualitätsstandard so hoch wie möglich zu halten. Und deswegen müssen wir immer mit der Zeit gehen und schauen uns dann an, was sind für Entwicklungen auf dem Biomarkersektor, wie sind neue Erkenntnisse aus dem zum Beispiel Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. In der kommenden Woche startet eine große Konferenz, die CETAD in San Francisco, wo große Ergebnisse präsentiert werden. Also wir versuchen immer in der Vorfront zu sein. Wir sind First Mover in dem Markt mit einer digitalen Lösung. Und versuchen da halt immer ja einen Schritt voraus zu sein.
Wie guckst du eigentlich vielleicht nochmal so mal einen Schritt weiter gedacht auf so Themen wie Neuralink, also so diese Gehirn-Maschinenschnittstellen?
Also interessanterweise habe ich halt in einem Lab, als ich an der Stanford University war, gearbeitet, wo auch ein sogenanntes Bundle-Projekt, das ist die Konkurrenz von Neuralink, eingesetzt wurde.
Ach ja,
es kommt krass. Ja aus anderen Sektoren, ob das jetzt Parkinson ist, etc. pp. Es sind spannende Ansätze, invasiv, in unserem Kontext jetzt nicht unmittelbar relevant. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie schaut es vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren aus, wie sieht das Versorgungssystem aus im Kontext Gedächtnisstörungen und Alzheimer-Demenz? Würde ich sagen, dass halt diese Paper-Pencil-Tests, die aktuell eingesetzt werden, die sehr spät erst dann in der Erkrankung wirklich anschlagen, dass die substituiert werden durch Lösungen, wie wir es sind. Und normalerweise wird dann immer noch eine Biomarkeruntersuchung durchgeführt, ob das Rückenmarks-Lipopunktion ist oder PET-Scan, die man auch aus der Onkologie kennt. Hier gibt es interessante Entwicklungen im Blutbereich. Und da versuchen wir auch immer in der Vorfront der Wissenschaft zu sein und auch Kombinationsmöglichkeiten zu sehen. Kann man gegebenenfalls unsere kognitiven Tests mit Biomarkern kombinieren, um dann wirklich eine All-in-One-Lösung zu entwickeln im Diagnostikbereich?
Mega spannend, muss ich sagen. Du, Christian, sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Du hast gerade am Anfang gesagt, ihr sucht gerade Leute, ne? Oder das klang zumindest gerade so.
Ja, natürlich. Das kann man sich ganz gut vorstellen, dass wir mit der Finanzierungsrunde jetzt ganz gut aufgestellt sind. Auch du hast es eingangs gesagt, zu diesen Zeiten jetzt eine relativ große Pre-Series A zu raisen. Da sind wir sehr stolz drauf. Haben auch ein super Team jetzt in 5 Jahren über 40 Leute aufgebaut. Wie gesagt, Büro in Magdeburg und Berlin. Remote-Arbeit komplett möglich. Und wir haben gerade verschiedenste Stellen auf der Seite www.neurotech.com sind die Stellen ausgeschrieben. Und wir sind immer auf der Suche auch nach Leuten, die zum Beispiel aus der Wissenschaft heraus vielleicht auch mal in die Industrie wollen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und wir wollen halt auch Leute finden, die diesen ethischen Mehrwert sehen, für solche Lösungen zu arbeiten und sich dann halt auch längerfristig an Neurotech zu binden.
Super. Du, dann, ich hoffe, es melden sich ein paar bei euch. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall, ist schön, dass ihr an dem Thema forscht, finde ich. 9 Millionen Menschen, denen vielleicht zumindest ein bisschen geholfen wird an der einen oder anderen Stelle. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Also ich, wie gesagt, wenn du die 9 Millionen jetzt nochmal ansprichst, ist es wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn es jetzt noch keine hochgradig signifikanten Therapien gibt, die dann den Verlauf abflachen. Man muss verstehen, wenn wir frühphasig die Gedächtnisstörungen identifizieren und die Risikofaktoren, die zu einer Alzheimer-Demenz führen können, und die können wir beeinflussen, Wenn wir diese beeinflussen, ist das ein großer, großer Schritt nach vorne, weil wir die Leute dann nicht einfach sehr schnell in der Alzheimer-Demenz abfallen lassen. Und des Weiteren muss man einfach sehen, es sind die großen Pharmafirmen, haben sehr, sehr viel Geld investiert und investieren weiterhin sehr viel Geld. Es wird über kurz oder lang weitere therapeutische Ansätze geben, die dann mit Risikofaktorenmodifikation dann an Patientinnen und Patienten kommen. Und hier ist quasi die Quantifizierung, ob diese Therapien und Risikofaktormodifikationen wirklich funktionieren. Da kommen wir ins Spiel. Wir sind sozusagen wie ein Langzeit-EKG fürs Gehirn und können sehen, ob Dinge, die eingesetzt werden, ob das Therapie ist oder wie gesagt andere Sachen eingestellt werden bei Diabetikern und Hypertoniepatienten. Wir können halt messen, ob das positive oder negative Effekte auf das Gehirn hat.
Das war jetzt fast nochmal so ein kleiner Pitch, ne? Und wir haben ja gerade gesagt Pre-Series A, das heißt, ihr seid eigentlich auch gesprächsbereit, ne?
Genau, also wir werden im Sommer kommenden Jahres bereits ein Series A angehen. Wir haben erste Peers und Lead-Investoren identifiziert, mit denen wir schon sprechen.
Aha.
Und werden versuchen, ein transatlantisches Konsortium zusammenzustellen, um spätestens Anfang 2024 eine Series A zu raisen.
Heißt aber nicht, falls jetzt hier jemand aus Deutschland zuhört, der in dem Bereich investieren möchte, dass er sich nicht melden darf.
Es darf sich jeder bei uns melden, natürlich.
Cool. Chris, ich drücke die Daumen. Also tolle Mission, wie gesagt, tolle Reise. Und dann bleiben wir einfach in Kontakt, wenn es bei euch die nächsten Updates gibt, vielleicht die Series A, dann machen wir ein Follow-up, ja?
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Cool. Bis zum nächsten Mal, ne?
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Chris Rehse, Gründer und CEO von Neotief. Ein spannendes Thema. Ich drücke denen wirklich die Daumen, dass das richtig, richtig erfolgreich wird und wir alle dann irgendwie daran partizipieren können oder zumindest die Menschen, die glauben, betroffen zu sein oder die vielleicht wirklich betroffen sind. Deswegen mal wieder ein tolles Thema, ein toller Purpose. Wir bleiben dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und falls euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür viel, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher, bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.